Eigentlich ist hier ein Martini auch so ein Beipackzettel. Also bei Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte mich oder hier den Colin. Ja, dann kriegen wir dann die rechte Antwort. Der ist jetzt nicht Olli-like. Ja? Ich habe also, der Olli hat nur einen schwarzen Reihen, ich habe zwei und auch keine Hausaufgaben. Also das muss man bitte bedenken. Das ist also eine ganz neue Kreation. Okay. Warum? Drei Punkte. Beim zweiten Punkt kannst du dem Nachbarn mal so ein bisschen einen Rippentreller geben und dann sagen, du, es ist gleich Schluss. Wir sind beim dritten Punkt, dann kannst du wieder aufwachen. Also, aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird. Jakobus, am Anfang, ich möchte diese ganze Sache in zwei große Abschnitte unterteilen. Einmal die Einleitungsfragen, die gehören zu jeder guten Auslegung dazu. Dafür ist der erste Beipackzettel jetzt und der zweite Beipackzettel werden wir uns dann bis 2 bis 8 durchhangeln und dann sind die, ja, wie viel hat man mir gegeben, 70 Minuten schnell rum, wirst du sehen, da wird auch keiner einschlafen. Die große Frage, die den Jakobusbrief eigentlich beschäftigt, wie werde ich mit dem Leben fertig? Ja? Ein Pfarrer sagt, kam eine junge Frau zu ihm und sagte und klagte dann, oh mein Mann, es klappt die Ehe nicht so richtig. Ja, ich sage, Sie haben doch einen ordentlichen Mann, der hat einen ordentlichen Job, Sie haben ordentliches Kinder, also was wollen Sie doch, Herz, was begehrst du mehr? Und dann überlegte sie einen Augenblick und sagte dann, naja, Sie haben ja recht, wenn ich recht beurteile, mein Mann hat seinen Job lieb und mit dem Fernseher und abends einer Flasche Bier ist er völlig zufrieden. Aber das füllt mich nicht aus. Damit werde ich nicht fertig. Meine Ehe klappt nicht. Natürlich hat man in jungen Jahren andere Fragen, die einen beschäftigen. Wie werde ich mit der Schule fertig? Wie werde ich mit den Eltern fertig? Wie werde ich mit der Ausbildung fertig? Wie werde ich auch mit der vielen Freizeit, die ich habe, fertig? Und vor allen Dingen im Alter, ja, wenn man dann so hineinrutscht in das IR, dann ist die große Frage, man sitzt dann, ich kann auch zu Hause sitzen und dann die Blümchen zählen im Garten, aber das ist nicht so das, was mir so vorschwebt. Ja. Unser Trauspruch ist nämlich Matthäus 6,33. Ja, jetzt, was steht da? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und meine Frau grinst schon, ja, und das habe ich einfach auch immer wieder so zu meinem Motto. Nicht, dass ich dann meine Hütte woanders auflage, aber das ist nicht der Fall. Aber was beschäftigt mich? Ist es nur noch das Reisen? Ist es nur noch der Garten? Ist es nur noch die Freizeit, die ich irgendwo totschlage? Das sind doch Fragen, die, wie werde ich mit dem Leben fertig? Ja, und wie schnell? Ich möchte gerade einmal den Ulrich Hutten zitieren, der sagt, es ist eine Lust zu leben. Wir merken schon diese Diskrepanz, die Spannung, die eigentlich in diesem Thema ist. Wie werde ich mit dem Leben fertig? Ja. Wenn es alles gut läuft, nun, dann sind wir immer oben auf. Aber sticht uns irgendjemand an, sei es der doofe Nachbar oder wer auch immer, dann werden wir ungemütlich und dann zeigt sich auch, was in uns eigentlich drin ist. Wie schnell schlägt dieser Satz um? Ja, dass meine hochfliegenden Pläne auf einmal zunichte sind, dass meine Herzdame sich anders entwickelt, als ich das erwarte, dass vielleicht meine Kinder nicht spuren, meine Gesundheit nicht so ist, wie ich es mir eigentlich denke. Joggen ist nicht mehr angesagt oder sonst irgendwas, weil einfach der Krebs zugeschlagen hat. Das Knie will nicht mehr, die Hüfte schmerzt. Ja, wir merken, das geht doch ganz schnell. Und schon sind wir an diesen dummen Fragen dran, ja, jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Und auch der Erledige stöhnt vielleicht, bin schon 40 und kein Stern in Sicht. Ja, das sind doch so die Fragen, die einfach da sind. Wie werde ich mit dem Leben fertig? Leben ist ja mehr als eine Gabe, das sollte es auch sein. Eine Gabe Gottes, mit der ich etwas anfangen kann. Und sie ist auch eine Riesenaufgabe. Die es zu lösen gilt. Das ist so wie in Mathematik, nicht? Da Klassenzimmer, kommt der Lehrer, kleinen Test, ja, und da geht es um die X und Ys, die da ungelöst sind, ja, teilt den Zettel aus und sagt, wer fertig ist, der gibt ab. Weiß nicht, du hast vielleicht besser hingekriegt als ich in Französisch. Oh, ich hatte einen Französischlehrer, oh, den habe ich regelrecht gehasst. Ja, ich muss so sagen. Und ich habe dann zu den kleinen Häufchen immer gehört, die noch ganz am Schluss da saßen oder ganz schnell weggingen, weil ich das mit dem Substantiv und was weiß ich hier nicht auflösen konnte. Und dann war das alles für die Katz, die ganze Übersetzung war geschmissen. Und dann stand am Ende drunter Note 6. Ja, so kommt es halt. Wie werde ich mit diesen Unbekannten in meinem Leben fertig, die Gott auch hineinstreut? Wer 5. Mose 8 einmal liest, ja, da steht ein wunderbarer Vers. Ich habe dich gedenke an den ganzen Weg, den ich dich durch die Wüste geführt habe. Warum? Damit offenbar wird, was in deinem Herzen ist. Und unser Herz ist die Mördergrube hoch 3. Diese ungelösten Fragen, ja, es gibt hier ja natürlich auch Lösungsansätze, die man im säkularen Bereich auch gerne sieht und auch als Christen durchaus geneigt ist, durchzuprobieren. Das eine ist die Arbeit. Ich stürze mich einfach in die Arbeit. Ich war mal zwischen dem ersten und zweiten Studium arbeitslos ein Jahr lang. Nun, denn 3-4 Wochen kriegt man noch gut hin. Da freut man sich auch, dass das nicht gerade der Wecker gleich um 7 klingelt. Ja, und dann wird es einem aber ein bisschen schwummrig, weil was fange ich mit dieser Zeit an, in der ich jetzt eigentlich... Und dann stürzt man sich vielleicht wieder, weil Urlaub auch nicht immer das Pralle ist, wieder ins Geschäft, 7 Stunden am Tag. Und man plagt sich mit Dingen rum und dann kommt wieder das Wochenende und man weiß nicht, was mache ich denn da alles. Das eine ist die Arbeit, das zweite ist jede Droge, jede Sucht schlechthin, ob Alkohol, die Pornosucht im Internet oder was man hier an Drogen so vor sich hat, ja. Es kann alles zur Droge werden. Auch die Spielerei, ja, am PC kann zur Sucht werden. Und wenn man das hier auch in Bremen sieht, wenn man da die Zahlen hört an einem Tag und in einer Nacht werden mehr wie 100.000 Euro an Geld für Heroin und allem möglichen Zeugs da ausgegeben, das ist einfach katastrophal. Die einen werden nicht fertig, sondern sie sind fertig mit dieser Welt. Bewusstseinserweiterung ist dann das große Schlagwort. Hinein in die Farben des grellen universellen Kosmoses. Die dritte Lösung bietet sich in der Religion an. Da kann man ja auch manches tun. Ja. Und wir leben in einer Zeit voller Religion, ob östlich, ob westlich, wohin man auch schaut, es ist völlig egal. Sie wollen uns immer in eine Halleluja-Sphäre hineinheben. Aussteigen, hinaufsteigen, mit Hilfe der Religion. Bist du krank, du kannst aussteigen und gesund werden. Bist du depressiv, du kannst aussteigen und heil werden. Das sind doch diese Motten, die Mottos, die uns immer wieder auch vorgespielt werden. Du kannst aussteigen und gut drauf sein. Du kannst es. Wir haben die richtige Hilfe. Glaub du nur richtig. Und glaub du nur richtig, dann wachsen dir die Flügel auch. Nicht, wenn du nicht noch ganz so alt bist. Liebe Freunde, das Christentum ist keine Ausstiegshilfe. Das Christentum und der Glaube, so werden wir das auch hier bei Jakobus sehen, ist nur eine Einstiegshilfe. Und zwar eine Einstiegshilfe in den Kreuzweg. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, in den Kreuzweg, genau. Ich unterstreiche das doppelt. Es gibt nur Einstiegshilfen in den Kreuzweg und keine Ausstiegshilfen bei uns in irgendwelche Halleluja-Sphären. Höhenwege, geschweige denn Höhenflüge, sind zwar versprochen, aber im Gegenteil, der Kreuzweg ist immer der Talweg. Oder sogar der, der in den Tod führt. Aber er ist der einzige Weg, der weiterführt, von dem man nicht eines Tages abstürzt. Wie bei vielen Höhenflügen. Und wie werde ich mit meinem Leben fertig, wenn die Arbeit, der Alkohol, Religion nichts bringt? Wir wollen eine Woche lang diesen Jakobus fragen, was hast du anzubieten? Er hat diesen Brief geschrieben und wir müssen genau dazu sagen, das Briefchen. Wer hat denn vorher schon gewusst, bevor er jetzt auf dieses Seminar kommt? Ich meine, manch einer hat jetzt geguckt und gesagt, das muss ich unbedingt schauen, wo steht denn der Jakobusbrief? Den habe ich eigentlich so ganz selten gesehen. So hinten vorne, in der Mitte, irgendwo muss er doch sein. Und dann guckt man schnell im Register nach, ah, da, Seite 398. Also, genau das ist es. Und wir kennen ja den Römerbrief, Korintherbrief und was weiß ich, die anderen großen, die mächtigen Briefe von Paulus, aber der Jakobusbrief ist oft so verborgen, versteckt. Philemon ähnlich, der kommt auch gleich dahinter irgendwo rum. Ja. Und wir wollen deswegen bei diesen Einleitungsfragen überhaupt erst einmal drei Fragen. Der Absender, die Adresse und eine kleine Inhaltsangabe. Du brauchst nichts mitschreiben, was Inhaltsangaben angeht. Du kriegst nachher noch eine präsentiert hier. Ich habe eine ausgedruckt, dass man mal so ein bisschen Übersicht hat, wo was steht. Okay, der Absender. Man hat sich lange gestritten und heute ist immer noch das ganze Lamento in der modernen Theologie, habe ja alles durchgemacht, wer schreibt den Jakobus, was hat er zu sagen, ist er überhaupt echt, ist er unecht, das sind ja immer die Fragen der modernen Theologie. Aber ich denke, in diesen Theologenstreit wollen wir uns gar nicht hineinbegeben. Die einfache Gemeinde strukturiert sich auch um diesen Jakobusbrief herum. Und mit vielen bin ich der Überzeugung, dass es sich in diesem Brief, der hier uns die Woche beschäftigt, um den Herrenbruder Jakobus. Herrenbruder, also das ist der Bruder, sprich der Halbbruder, ja, wenn man es genau nimmt, von Jesus. Außerdem ältesten sozusagen Halbbruder haben wir ja noch genannt drei Brüder. Ja? Josef, Simon und Judas. Kannst du auch andere Reihenfolge nehmen, das spielt keine Rolle. Ja? Und mindestens zwei Schwestern, da haben wir die Namen nicht. Und zunächst glaubte Jakobus nicht an Jesus, an seinen Bruder. Und diese eine Begebenheit, man wollte sich ja nicht blamieren, wenn der große Bruder dort auftritt. Man hat ja schon manches mitgekriegt, was er da gemacht hat und dann sind sie alle vor der Tür und sagen, du, Jesus, komm doch raus, wir wollen dich nach Hause holen. Hör auf mit der Spinnerei. Und Jesus sagt dann ganz cool, wir sind doch die Mutter, Brüder, Vater und so weiter, die den Willen Gottes tun. Tja, sie sprachen alle, der ist von Sinnen. Porzellansyndrom, Sprung in der Schüssel. Und das war die eigentliche Ansicht zuerst über ihren großen Bruder. Der hat sie nicht mal in der Waffe. Und so wollten sie eigentlich die Schande, die über diese gedachte Schande, die Jesus jetzt über die Familie bringt, ein Stück weit abmildern und zur Seite karren. Die Schande will man sich ersparen mit Geschwistern und Eltern und auch ihm, Jesus, letztendlich das Kreuz ersparen. Da ist er ja nicht alleine. Petrus hat ja kräftig mitgeholfen. Und dann auf einmal wendet sich das Blatt, wenn wir jetzt diesen Jakobus uns ein wenig anschauen, als dieser Bruder immer größer und immer größer wird und die Leute laufen ihm tatsächlich alle hinterher, immer bekannter, immer mehr Jubel, Trubel, Heiterkeit, da ist auf einmal das Trittbrettfahren angesagt und nicht mehr das Komm noch nach Hause. Weil man will doch irgendwo ein bisschen noch was vom Ruhm und Glanz des Bruders mitkriegen. Und das ist ja immer so, nicht? Wenn der Bruder was Großes ist, dann möchte man, oder die Schwester, das kennt man ja auch. Ah, sie sind die Schwester von, ja, klar, super, ja, kenne ich alles, ja, und so weiter. Ne? Und so waren sie plötzlich auch mit dabei. Aber so mit dem Glauben war es noch nicht so richtig dran. Und wir haben dann Johannes 7, Vers 5, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Blutsverwandtschaft, sie garantiert keinen Glauben. Wir wollten es immer gerne bei Kindern und auch bei Geschwistern, ja, dass die Blutsverwandtschaft auch irgendwas zählt. Wie oft hört man das? Ja, in einer frommen Familie aufgewachsen, ja, und dann über die Stränge gehauen. Es wäre schön, wenn das der Fall wäre, dass dann da irgendwie das Billettle weitergereicht wird. Aber das ist nicht der Fall. Dann hat manch einer eine fromme Mutter gehabt, auch da ist nicht der Garant. Ein Ausleger sagte jetzt einmal, wenn beide Eheleute gläubig sind und der Mann die Führung übernimmt, die geistliche Führung, dann hat man 85% Trefferquote, sprich gläubige Kinder. Wenn nur die Frau die geistliche Führung übernimmt, sind es nur 50%. Also wir sehen, da gibt es also Untersuchungen, hochinteressant, die man da auch mal anführen kann. Aber es ist kein Garant. Ja? Vielleicht sagt der andere, ja, wenn ich andere Geschwister gehabt hätte, mir dreht sich der Magen noch nachts rum, wenn ich dran denke an meine Geschwister und dann hätte ich nur andere Geschwister. Jesus ist denkbar ungünstig aufgewachsen und ist nicht fromm geworden, das färbt nicht ab. Und man kann Jesus in der Familie haben und nichts mitbekommen. Man kriegt den Glauben nicht über die Gene einfach schön mit transferiert, wäre ja gut. Ja, die Gene geben helles und dunkles Haar, lange Nase, kurze Nase, Ohren anliegend oder nicht, da gibt es jede Menge, die da vererbt werden. Aber der Glaube wird nicht vererbt. Und jetzt passiert das Wunderbare, seit Ostern kommt diese große Wende. 1. Korinther 15, Vers 7, ja, da heißt es dann, dass dem Jakobus der Auferstandene begegnet ist. Also nicht, er kam zum Glauben, wenn man sagt, Mensch, ist er schon zum Glauben gekommen? Nein, andersrum ist es. Wenn Jesus jemanden in den Weg tritt, dann ist höchste Eisenbahn. Wir waren jetzt am Samstag auf der Straße, das letzte Traktat, wie komme ich in den Himmel? Ja, ich sprach noch einen an, wollte ihm das geben, er guckt da kritisch und was ist denn das? Und dann habe ich ein bisschen erzählt und dann merkte ich schon, ich muss ein bisschen ausholen. Und dann sagte ich, ja, meine Frau und ich mit 120 auf der Autobahn, dann sind wir abgestiegen. Und uns ist nichts passiert. Und dann steht er so da, guckt mich an und sagt, ja, ich habe unlängst einen Schlaganfall gehabt. Dann sage ich zu ihm, ja, sehen Sie, dann ist doch die Frage, ja, wie komme ich in den Himmel, Ihnen ganz brisant auf den Leib gerückt. Und da ist ihm Jesus auf einmal durch meine blöde Antwort deutlich geworden. Er nahm dieses Traktat und ich sagte, lesen Sie es einfach durch. Ja, Gott hat uns jetzt nicht hier zusammengeführt, so aus Glück oder sonst irgendwie, sondern nehmen Sie das. Dann, wenn Jesus einem begegnet, in den Weg tritt, dann wird dieser Glaube gefordert und dann ist immer die Frage, ob ich darauf antworte. Und jetzt sehen wir am Schluss noch, natürlich kann ich erbitten, Herr, gib diesen Glauben. Aber es muss die Begegnung mit dem Auferstandenen, die muss sein. Eine Magdalena, ein Thomas, ja, wir haben viele, die durch das Begegnen mit diesem, die Emmaus-Jünger, auf einmal fiel ihnen, dass sie Schuppen aus den Haaren raus. Ja, das ist Jesus. Und ihre Antwort war nichts anderes als der Kniefall. Die haben da nicht schunkeln angefangen, sondern der Kniefall. Kyrios. Jesus, Kyrios, der Herr. Und jetzt sehen wir diesen Jakobus im Kreis dann mit der Mutter in der Apostelgeschichte 1 berichtet. Da ist er dabei. Das heißt, es muss jetzt diese Begegnung mit dem Auferstandenen ihm so gewaltig eine Predigt gewesen sein, dass er zum Glauben durchgedrungen ist. Das ist Wunderbares. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dieser Jakobus? Oder wie ist es mit seinem Leben dann? Wir haben zweierlei Zeugnisse. Josephus, der römische Geschichtsschreiber, schreibt eben, dass der Hohepriester Annanus hier Gerichtsbarkeit an ihm vollzogen hat im Jahre 62, wenn wir jetzt aufs Ende schauen. Da aber hier der Jakobus der Gerechte genannt wird, muss dieser Mann eine vorbildliche Gerechtigkeit auch nach außen hin gestrahlt haben. So viel einfach zum Hegesippus, das ist ein Geschichtsschreiber, der im 2. Jahrhundert gelebt hat und er schreibt Folgendes über diesen Jakobus. Jakobus pflegte in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung bitten. Seine Knie waren hart wie die eines Kamels, vor lauter Knien und Beten. Das ist Jakobus. Knie wie die eines Kameles. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt. Dann wurde er hingerichtet, sie stiegen auf den Tempel, warfen ihn herunter und ein, wohl dieser Ananus nahm ein Walker, das ist etwas, wo man dann Kleider auspresst und hat seinen Kopf zerdrückt. Und so ist dieser Jakobus auch als Märtyrer gestorben. Und noch im Jahr 180 nach Christus haben wir eine Stele, eine Erinnerungstafel am Tempel, wo er beerdigt sein soll. Gut, ist heute alles nicht mehr nachprüfbar. Das kann man eben nur aus dieser ganz einfachen Geschichte, dieses Hegesippus, entnehmen. Jetzt, was für einen Titel. Und jetzt wollen wir geschwind diesen ersten Vers hier lesen. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Ich habe Luther genommen, das ist dann immer ein bisschen rustikaler als die anderen Übersetzungen. Heute, also mir ging es mal so, ich habe hier ja in Bremen nochmal aufgelegt, Zusatzstudium in Theologie gemacht, und da hatte ich einen Professor, Dr. Christoph Auffahrt. Also wenn man dem geschrieben hätte und hätte ich einen Doktor vergessen, der wäre ja ins Gesicht gesprungen. Ne? Hier dieser Jakobus, er hat gar keinen Titel und doch hat er einen. Einen ganz einfachen. Und da schämt man sich ja fast, den Titel zu nennen. Wie heißt dieser Titel? Dulos. Ist komisch. Hätte er das auch weglassen können? Nein, das war ihm so wichtig. Das ist wichtiger als alles andere. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus. Wenn man nur Knecht ist, oh, dann hätte ich wahrscheinlich, als wenn ich geschrieben hätte, komm, ganz hinten am Schluss, dass keiner mitkriegt. Da Kirchner macht einfach eine kleine Notiz noch, eine Fußnote reicht auch, ja, dass dann einfach die Leute wissen, von wem ist er denn geschrieben. Nein, das war ihm das Wichtigste überhaupt. Und das kommt gleich am Anfang. Knecht, Dulos, Sklave. Oh ja, und jetzt haben wir. Das sind alles so Geschäfte, die uns nicht so schmecken. Ein Knecht hat nämlich drei Dinge, die für ihn unabdingbar waren. Absoluter Ungehorsam. Keiner protestiert. Absoluter Gehorsam. Natürlich. Wenn der irgendwas nicht gemacht hat, dann war er vogelfrei. Das muss man sich mal vorstellen. Wir kennen das gar nicht für uns heute. Da haben auch Angestellte und Knechte und Mägde haben wir ja heute eigentlich nicht mehr. Die sind ja alle TVL verarbeitet. Das kennt man nicht mehr. Der Sklave war aller seiner Rechte beraubt. Und absolutes Eigentum des Herrn, der konnte mit ihm tun und lassen, was er wollte. Und deswegen auch war es für den Sklaven unabdingbar. Also ich komme am besten weg, wenn ich absolut gehorche. Das Evangelium ist für ihn ein Herrenevangelium, das ihm gegeben ist und jetzt. Ja, wir merken, jetzt sind da ganz andere Besitzverhältnisse auf einmal. Das, was früher der Herr ihm aufgebürdet hat, überträgt er jetzt auch ein Stück weit, aber freiwillig. Ach, liebe Freunde, heißt da vielleicht, was er vielleicht sagen könnte. Bei euch gibt es so viel Frommes, so Entrückung, und hat jetzt wieder eines Rechner angefangen, es hat sich noch nicht bestätigt, dass das so war. Ja, Heilung, Wunder, Prophetie, alles gut, aber ich frage euch, wie sieht es mit eurem persönlichen Leben aus? Wie werde ich damit fertig? Wenn du Schaf Christi bist, dann wirst du auch geschoren. Was nützen tausende Kilometer Glaube und nicht einen Meter Gehorsam? Absoluter Gehorsam, und das ist ja ein Begriff, der heute völlig diskreditiert ist. Ja, in der Kindererziehung, wer davon Gehorsam spricht, den lyncht man ja bald. Es ist einfach so. Ja, partizipieren und bedürfnisorientierte Erziehung, was weiß ich alles für nette Sprüche, taugt nur alles nichts, ja. Man zieht sich die eigene Keule dann auch selber zu, aber brauchen wir jetzt nicht weiterreden. Ein zweites, was für ihn unabdingbar als Knecht war, war absolute Demut. Er machte keinerlei Gebrauch, dass er der Bruder Jesu war. Da hätte er sich ja auch jetzt noch mal ein bisschen schmücken können. Hat er nicht gemacht. Nicht von einer hohen Martini-Kanzel herunter will er mit uns reden, sondern als ein Knecht, als einer, der sich einreiht, genau dort, wo du jetzt sitzt. Du kannst ein bisschen wegrücken, stellen wir noch einen Stuhl dazwischen und da möchte dann Jakobus auch neben dir Platz nehmen. Einer, der durch große Leiden, der durch den Tod hindurchgegangen ist, der vom Tempel runtergestürzt wurde, einer, der viel mehr mitgemacht hat als wir alle, der tritt jetzt in dieser Woche unter uns und möchte uns einfach Tipps geben. Und jetzt legt er die Hand auf deine Schulter, weißt du, und sagt, du, ich weiß, du willst glauben, du weißt von Wundern, großen Worten und allen möglichen Dingen, aber wie steht es denn bei dir zwischen Aufstehen und zu Bett gehen, diese Zeit? Nicht die Sonderlocken, die am Sonntag sind in der Kirche oder in der Bibelstunde, nein, diese Zeit zwischen Aufstehen und zu Bett gehen. Wie sieht es da bei dir aus? In der Arbeit, in der Familie, mit der Nachbarschaft? Du merkst, da wird es ganz, ganz praktisch. Und wenn wir diesen Brief jetzt auch so lesen und durcharbeiten, dann bekommen wir viele Anregungen. Gell? Es geht jetzt nicht darum, dass einer immer bloß mit dem Zeigefinger kommt und sagt, du, komm mal auf Finger hauen, ja, dass das richtig funktioniert. Nein, sondern es sind doch Lebensangebote. Die große Frage, wie werde ich mit dem Leben fertig, die lässt sich nicht durch humanistische Dressur erreichen, sondern durch Liebe. Wenn ich Jesus nicht lieb habe, dann lasse ich auch den Jakobusbrief als irgendwie eine schworene Epistel rechts liegen. Ja, und wie kann ich wieder zu dieser Liebe kommen? Du, da musst du das Kreuz anschauen. Die alte Kirche hat sich immer in der Passionszeit Zeit genommen, um dem Leiden und Sterben Jesu nachzusinnen. Hier Louis Harms aus der Heide macht 80 Passionsandachten in 40 Tagen. Wow, da kann man nur staunen. Und warum sind wir oft so am Hinterherhinken? Weil wir das Kreuz nicht anschauen. Weil wir dort nicht Platz nehmen. Unter dem Kreuz soll unser Wohnort sein, sagt Kierkegaard. Dort sollen wir hingehören. Und dann wird auch die Frage nach Jakobus und wie auch immer Epheserbrief gar nicht das Thema sein, sondern dann werde ich sagen, Herr, hier sind ja Lebenshilfen für mich, für alle Bereiche meines Lebens, die ich dort finden kann. Morgens früh um 6:30 raus, abends ins Bett. Diese Zeit ist wichtig, die müssen wir in Angriff nehmen. Und ein drittes, was für einen Knecht unabdingbar war, ist die absolute Treue. Er hat sich auf seinen Herrn eingeschworen. Persönlichen Gewinn gibt es hier nicht. Und du merkst, da sind wir alle vom Stamme Nimm. Und aber da kann uns der Jakobus ein Stück weit helfen. Und das alles hat dieser Jakobus gesehen und gehört und jetzt gibt er es uns weiter. Nicht als ein Katalog noch, den ich zum Abarbeiten habe, mal über einen Haken morgen sehen, haben wir schon alles abgearbeitet, ja. Nein, sondern als eine Hilfe mit dem Leben und als Christ mit dem Leben fertig zu werden. Man hat gesagt, das sei überhaupt kein christlicher Brief, weil von der Auferstehung, vom Kreuz, von diesen Basics einfach, die anderen Paulus und Petrus uns bieten, ja, da steht nicht groß was drin. Aber es ist etwas, was hier gefragt wird, und zwar der Handglaube ist hier gefragt, wenn ich es mal so sagen darf, dass es vom Kopf ins Herz reinrutscht. Und das ist ja immer unsere große Not, wir wissen ja alles. Ja, kann doch keiner sagen, er wüsste nicht, wie er sich aufzuführen hat. Aber dass wir zu diesem Handglauben kommen und zu dem Fußglauben, der dann in der Anfechtung und Zweifel, ja, von Mundwerk, von Zank und Streit uns berichtet, wie können wir denn damit umgehen? So, dass Jesus geehrt wird. Das ist das Entscheidende. Einer, der diesen Jakobusbrief gar nicht so geschätzt hat, jedenfalls am Anfang, ist Martin Luther. Und er sagte, das ist keines Apostels Brief. Denn er treibt nicht die Rechtfertigung aus Gnaden, er lehrt die Werke und wisse nichts von Christus, sondern nur vom Gesetz. Er sei darum, so in seinem Testament geschrieben, er sei darum ein recht strohene Epistel, die keine evangelische Art habe. So Luther in der Vorrede zu seinem Evangelium 1522. Ohne Zweifel ist da ein riesengroßer Spagat zwischen Paulus und dem Jakobus. Das sieht ja ein Blinder. Ja, dass da eigentlich eine große Diskrepanz ist. Aber es ist dem Buchstaben nach manchmal sogar auch widersprüchlich. Aber sie alle reden von einem. Sie reden nicht einerlei. Sie reden von Jesus. Wie kann ich? Paulus redet von der gesetzesfreien Gnade. Johannes redet von der Herrlichkeit, ja, der zukünftigen Welt. Matthäus, Markus, Lukas, sie reden alle über das Leben Jesu. Und so sehen wir von der Geburt bis zum Tod. Jakobus will uns jetzt diesen Lichtstrahl in unser Leben hineinwerfen, damit wir mit dem Leben fertig werden. Gott sei Dank gibt es diesen Jakobusbrief. Ja, und deswegen ist es auch gut, wenn wir uns da jetzt ein wenig hinein vertiefen. Was wäre die Gemeinde geworden, wenn das Neue Testament nicht neben Paulus den Jakobus hätte und nicht neben Johannes den Lukas? Und wir merken gleich, es passt alles gut zusammen. Auch bei der Kanonisierung hat man ja Chalcedon im Konzil 350 rum gerungen, was sind denn jetzt überhaupt evangelische, welche Texte sollen denn jetzt hier kanonisiert, sprich also mit göttlicher Autorität der Gemeinde empfohlen werden. Und da hat der Jakobusbrief seinen Platz gefunden. Schwärmerei heißt, da kommt es von den Bienen. Ich war jetzt in Mödlingen und da hat mir einer seine 20 Bienenstöcke gezeigt. Und dann sagt er, du Thomas, wenn die schwärmen, dann müssen wir aufpassen. Ja, dann musst du gleich hinterher und die Sachen wieder einsammeln. Sonst sind sie weg vom Fenster und da hast du keinen neuen Stock. Genauso ist das auch. Zum Schwärmen brauchen wir, diesen Jakobusbrief nicht. Er soll uns in den Stock hinein wieder zurückholen, dort, wo wir hingehören. Ein zweiter Punkt, die Adresse. Das heißt an die 12 Stämme. Sie wissen, damals gab es ja nur 2 Stämme noch. 10 waren in der Völkerwelt verschwunden. Er kann ja eigentlich nur an die 2 schreiben, nicht? Die noch da waren. Und trotzdem schreibt er an die 12, man datiert diesen Brief 45 nach Christus ungefähr. Also wir sehen, noch bevor Israel aus dem Land herausging, 70 nach Christus, ganz Jerusalem zerstört, da ist das, was jetzt dort unten abgelaufen ist, noch Peanuts. Dort waren 70 nach Christus durch Titus die gesamte Stadt geschliffen. Über 2 Millionen Tote. Über 2 Millionen Tote. Grauenhaft. Aber er schreibt an die 12 und er geht davon aus, dass die Gemeinde nicht nur die 2, sondern unsichtbar 12 Stämme vereint. Und es ist schon ein prophetisches Wort, was er hier sagt. Es werden einmal am Ende alle 12 Stämme wieder versammelt sein. Und diese Zahl 12 letztendlich als eine prophetische Zahl auch auf die Vollzahl der Gemeinde. Ja. Es geht jetzt in dieser Woche darum, unseren Glaubenshorizont zu weiten. Es gibt nicht nur einen Familienhorizont, einen Gemeindehorizont, einen Martini-Horizont. Es gibt nicht nur einen landeskirchlichen Horizont. Wir sollen hinausdenken auf die 12 Stämme, die dort einmal zusammen sein werden, ja, und die Jesus auch einmal wieder sammeln wird. Es ist ein großer, hochkarätiger Glaube, der uns hier angeboten wird. Und wir wollen noch nach dem Inhalt ganz kurz schauen. Der erste Punkt war auch der längste jetzt. Der Inhalt geht jetzt nicht so los, wie Luther angedeutet hat, dass jetzt Jakobus sagt, aufgepasst, jetzt nehmt euch in Acht, jetzt wird's ernst. Nein, er sagt, Gruß zuvor. Er grüßt erst einmal, das heißt, Freude zuvor. Wir kommen nachher noch in 1,2 ein wenig genauer darauf. Es geht in diesem Brief um Freude.
Hätte niemand gedacht, gell? Aber es ist so. Schade. Freude zuvor, es ist kein harter Job, keine harte Moral, die uns hier der Jakobus anbietet. Es ist auch keine nützliche Gebrauchsanleitung zum Abhaken. Es geht um Freude. Und weißt du, kleines Beispiel, Bürgerpark, manch einer kennt ihn ja, ist eine wunderschöne Gegend, wenn du da abends aber läufst, dann wird es gefährlich. Und da ist einer gestürzt und hingefallen und hat sich ein bisschen lädiert, Hüfte hin, ungeschickt hingefallen. Und jetzt kommt da einer, sieht ihn und sagt, du, also jetzt pass auf, jetzt bleibst du liegen und wo hast du dein Handy und trink ein Schlückchen, dass du auch wieder gut auf die Beine kommst. Keinen Schritt, langsam atmen. Was für ein hartes Joch. Hm? Da würde jeder sagen, nein, genau das will der doch machen. Dem möchte doch geholfen werden. Und genau das ist auch die Gebrauchsanleitung, die uns hier der Jakobus gibt. Ja, kein hartes Joch, keine schlimme Gebrauchsanleitung. Freude zuvor, dass einer kommt und mich entdeckt. Freude zuvor, dass ich fertiger mit meinem Elend fertig werde. Wir sind alle in unwegsamem Gelände. Und dafür gibt uns dieser Jakobus eine kleine Handreichung. Wir alle haben unsere Brüche weg, innere und äußere. Manch einer liegt mit total zerschmettertem Herzen hier rum. Ist gekommen, weil er gedacht hat, ja, hier werde ich wieder aufgerichtet. Natürlich. Und jetzt kommt einer und sagt hier, alles gut, oh, ist gar nicht so schlimm. Nein, er sagt, du, es ist schlimm. Aber er beugt sich darunter als ein Knecht und sagt, du, lass uns doch zusammen weitergehen. Wir haben einen großen Herrn, der uns Freude zuvor gleich am Anfang übermittelt. Soweit der erste Teil. Jetzt machen wir eine kleine